Ich wünsche euch auch frohe Ostern. Schön, dass ihr gekommen seid. Viele sind ja an solchen Tagen auch irgendwie urlaubsmäßig unterwegs. Aber gut, dass die Kirche voll ist und wir diesen besonderen Gottesdienst feiern dürfen, uns eben daran erinnern dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Und wir haben ja beim letzten Mal, also letzten Sonntag, hatten wir das Thema Hoffnung auf den Himmel, dass wir als Christen wissen dürfen, dass eine bessere Zukunft auf uns wartet, als das, was wir hier manchmal für die Erde erwarten. Ja? Und dieses Leben, das wir da erwarten dürfen im Himmel, soll uns motivieren, jetzt einfach die Zeit zu nutzen, für unseren Gott zu leben, Menschen dazu einzuladen. Und am Ostersonntag, also heute, geht es jetzt um das Ereignis vor dieser Hoffnung auf den Himmel, nämlich das Ereignis, durch das wir überhaupt in den Himmel kommen werden. Das ist nämlich die Auferstehung, und deswegen geht es in der Predigt heute eben auch um die Hoffnung auf die Auferstehung. Und zwar lesen wir da in Johannes 11, was Jesus sagt, in Versen 25 bis 26. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Ich weiß nicht, wer von euch den bereits leider verstorbenen Evangelisten Billy Graham kennt. Das war der größte Evangelist, der bis jetzt gelebt hat, durch den ich übrigens auch zum Glauben gekommen bin, nämlich durch eins seiner Bücher. Und der hat immer sich interessiert dafür, was sind die Themen, die die Menschen aktuell bewegen. Und dann hat er eine Umfrage machen lassen an Universitäten, und raus kam, es gibt zwei Themen, die die Studenten interessiert, nämlich Sex und der Tod. Also beim Tod hätte ich ja noch geglaubt, ne, aber nein. Ja, also es ist erstaunlich, das eine Thema ist klar, aber dass das Thema Tod für Studenten dann doch so zentral ist, weil Tod ist ja eigentlich sowas wie ein Tabuthema. Da reden wir nicht so gerne drüber. Und deswegen ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, gibt es so viele sogenannte Euphemismen, das heißt Umschreibungen für alles, was mit dem Tod zu tun hat. Das heißt, wenn Leute sterben, dann sagen wir, sie scheiden dahin. Oder es gibt ein Ableben, ja, ein Ableben ist geschehen, ja. Jemand geht heim, sagen die Christen. Jemand ist entschlafen. Oder jemand hat seine letzte Reise angetreten. Oder jemand hat uns verlassen. Oder wenn ein Soldat stirbt, dann heißt es, er ist auf dem Feld gefallen. Versteht ihr? Alles so Umschreibungen, die dieses Ereignis irgendwie so ein bisschen abgeletten oder schöner machen wollen. Warum machen wir das? Warum reden wir nicht, ja, er ist tot, getötet und so weiter? Warum sagen wir das nicht so gerne? Weil das uns natürlich an unseren eigenen Tod auch erinnert. Weil es uns nochmal klar macht, mein Leben ist endlich. Deswegen, es gibt ja diesen Einsatz, es gibt nur eine Sache im Leben und auf der Welt, die todsicher ist. Der eigene Tod, genau. Und deswegen ist das nicht so ein Thema, über das so oft gesprochen wird. Aber in diese krasse Situation, wo man ja eher dann weghören möchte, da spricht, in diese bedrückende Situation eigentlich, spricht jetzt Jesus diese krassen Worte: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und ich finde diesen Satz so stark, der macht ja so eine Hoffnung, dass es eben nicht vorbei ist, dass das Leben dann nicht für uns, die wir daran glauben, vorbei ist. Das heißt, das Leben kann weitergehen. Und es ist das ja auch eine ziemlich steile Aussage. Ja, das einfach so in den Raum zu stellen, es gibt keinen Religionsstifter, der das jemals von sich gesagt hätte, das sagt nur Jesus. Und die Frage ist, wie kann er sowas behaupten? Wie will er das machen? Also es wird nicht durch Einfrieren geschehen. Ihr wisst ja, es gibt Leute, die lassen sich einfrieren und hoffen darauf, dass es dann irgendwie die Wissenschaft so weit ist, einen wieder zum Leben zu erwecken. Es gibt Leute, die machen das. Es gibt auch sogenannte zellpenetrierende Peptide. Wisst ihr alles, was es ist, ne? Das sind organische Verbindungen, die sollen das Altern verlangsamen. Und man ist damit am Experimentieren. Könnte das vielleicht, wenn man das irgendwie verabreicht und dann jemanden eben einfriert, dass er dann eben dann doch irgendwann wieder zum Leben erweckt werden kann. Also das sind irgendwie jetzt nicht, das ist nicht das Angebot, das Jesus macht. sondern Jesus sagt, ich selbst, er als Person ist die Auferstehung für uns. Also kein Medikament, oder so, man könnte so sagen, er ist das Medikament für uns. Und damit hat er schon mal seine Göttlichkeit unter Beweis gestellt, dass er sich zutraut, so etwas zu sagen, und seine Auferstehung selbst hat das dann auch bewiesen, dass er das bewerkstelligen kann. Aber so eine krasse Aussage hat noch keiner vorher getroffen. Und er hat es aber auch nicht nur als Worte gesagt, sondern das ist das, woran wir heute denken. Er hat durch seine Auferstehung diese Behauptung wahrgemacht. Das heißt, Jesus sagt das zu uns, und wenn wir das für uns annehmen, wird es für uns geschehen. Und das sind nicht leere Worte von jemandem, der dann in die Psychiatrie musste, sondern er hat es selbst durch seine Auferstehung belegt. Das ist das Coole. Und trotzdem bleibt die Frage, wie geht das? Wie soll das gehen? Warum kann er das so sagen? Und dazu müssen wir uns erst nochmal in Erinnerung rufen oder vielleicht das erste Mal hören, woher der Tod überhaupt kommt. Warum müssen wir überhaupt sterben? Jedes Kind fragt das irgendwann. Warum müssen wir sterben? Warum musste Oma sterben? Warum muss ich irgendwann sterben? Und die Antwort gibt uns nicht die Evolutionstheorie, sondern die Bibel. Da lesen wir einen Römerbrief vom Apostel Paulus im Kapitel 5, Vers 12. Da sagt er, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, durch Adam. Als Folge davon kam der Tod, und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Und das ist so wichtig. Wir leben in einer Welt, die da eine ganz andere Sichtweise drüber hat. Ja, wir sind Zufallsprodukte der Natur. Ja, Selektion, Mutation, Höherentwicklung und so weiter. Aber Mutation beinhaltet eben auch den Zufall. Ja, also wir sind keine gewollten Produkte eines Gottes. Und die Bibel sagt eben das Gegenteil. Aber sie sagt eben auch, dass der Mensch nicht so geschaffen wurde eigentlich, dass er sterben hätte müssen, sondern es kam die Sünde in die Welt, das heißt, man kann Sünde auch mit Verfehlung übersetzen, dass die ersten Menschen sich haben zum Bösen verführen lassen, und seitdem ist jeder Mensch an dieser geistlichen Krankheit, kann man sagen, erkrankt, die sich Sünde nennt, dass er irgendwie innerlich gezwungen ist, gegen Gott und seine Gebote zu rebellieren oder Gott einfach nicht ernst zu nehmen. Und deswegen haben wir das ganze Chaos, was wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Aber wir müssen noch nicht mal in die Nachrichten gucken. Das können wir in vielen Ehen sehen, das können wir in vielen Familien sehen. Und wenn wir ganz genau hingucken, können wir es genau in jedem einzelnen Herzen von uns sehen, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, die uns dann leid tun, und nächste Woche machen wir es doch wieder. Und dass wir so uns verfehlen, ist eben diese Kraft der Sünde. Und die verurteilt uns Menschen. Wir sind gefallen als Schöpfung. Und die Bibel sagt, dass deswegen jeder Mensch körperlich sterben muss. Und sie sagt aber noch etwas. Wir sterben nicht nur körperlich, sondern der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper, sondern wir sterben auch geistlich. Das ist ein geistlicher Tod, der tritt ein nach dem körperlichen Tod und trennt uns ewig von Gott. Denn eins müssen wir wissen, auferstehen werden alle Menschen, nicht nur die Christen. Wir lesen Apostelgeschichte 24, Vers 15. Genau wie diese Männer hoffe ich im Vertrauen auf Gott darauf, dass er sowohl die Gerechten als auch die Ungerechten auferwecken wird. Also eine Auferstehung wird es für jeden geben. Die Frage ist nur, wirst du als Gerechter auferweckt oder als Ungerechter? Was ist mit dieser Formulierung gemeint? Das ist jetzt nicht in erster Linie das, ich habe eine Torte und dann wollen wir mal teilen und dann teile ich das ungerecht auf. Das mag auch sein, aber ungerecht zu sein bedeutet, nicht in Ordnung zu sein vor Gott. Und gerecht zu sein bedeutet, in Ordnung zu sein vor Gott. Das heißt, wenn wir auferstehen, ist schon entschieden, ob wir als Gerechte oder als Ungerechte auferstehen. Und Gott möchte natürlich, dass wir als Gerechte auferstehen, denn das ist das, was Jesus bei dem ersten Vers gemeint hat, wo er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Und die Auferstehung der Gerechten führt hin zum ewigen Leben bei Gott. Das ist das, was Gott uns eigentlich schenken möchte, und das ist das, was uns diese Hoffnung auf die Auferstehung geben soll. Und die Frage ist natürlich, wenn man sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt, wie kann ich jetzt als Gerechter auferweckt werden? Weil wenn das nachher zur Debatte steht, dann würde ich gerne als auch Gerechter auferweckt werden. Und Jesus gibt als Antwort eben, dass er sagt, indem man an ihn glaubt. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, sondern wird ewig leben, das heißt als Gerechter auferweckt werden. Und wie hat er das gemacht? Woran soll man glauben? Man darf und soll glauben, dass er als Sohn Gottes die Sünde aller Menschen, auch deiner und meiner, die Sünden der ganzen Menschheit auf sich genommen hat. Das heißt, er, der moralisch einzig perfekte Mensch, der jemals über die Welt, auf die Welt gekommen ist, der über die Erde gelaufen ist, hat stellvertretend für dich und für mich die Strafe für unsere Verfehlung auf sich genommen. Daran haben wir am Karfreitag gedacht. Und dieses Neue Testament ist voll davon, mit Bildern, um das zu erklären. Wie kann es sein, dass jemand stellvertretend für mich die Schuld auf sich nimmt? Und da ist ein bekanntes Bild eben, dass Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet wird. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 29. Da heißt es, am nächsten Tag bemerkte Johannes, der Täufer, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Und deswegen, wenn wir mal auf das nächste Foto gehen, ich kenne das so nicht, aber wer hat sowas bei sich heute vielleicht? Gibt es bei euch irgendjemandem ein Osterlamm? Oder ist das mehr so im Süddeutschen? Zwei. Ich habe eure Hand gesehen. Herzlichen Glückwunsch. Nein. Ja, das ist, das. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass es in Norddeutschland nicht so verbreitet ist, aber das gibt es eben, das Osterlamm. Das sieht ja dann so ganz süß aus. Aber was bedeutet es jetzt, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist? Da gehen wir mal auf das nächste Foto. Also rechts habe ich das, weil es nur Hochkant gab. Wenn du in eine Kirche gehst und dir der diese schönen Bilder anguckst, wirst du halt irgendwo auch mal so ein Bild sehen oder wenn am Altar oder irgendwo an der Kanzel was hängt, weil die Menschen früher ja nicht lesen konnten, hat man in Form von diesen Bildern ihnen die Geschichten erklärt. Und da ist dann eben dieses Lamm zu sehen und dann noch mit Siegesfahne und so weiter. Und das soll ausdrücken, Jesus, das Lamm Gottes, hat durch sein Opfertod den Tod besiegt. Jetzt spricht uns das vielleicht auch noch nicht so an, deswegen habe ich noch ein Bild mitgenommen. Das nächste. Da seht ihr ein Lamm, das offensichtlich vor der Schlachtung irgendwie steht. Und das löst ja schon ein bisschen was bei uns aus. Ich hörte schon, oh, und so, ja. Da hat man dann Mitleid mit so einem Tier. Aber die Israeliten haben damals Tiere geopfert, und das findest du in allen Weltreligionen, in allen Religionen, besonders auch in Naturvölkern und so weiter. Es werden Opfer gebracht, um die eigene Schuld irgendwie zuzudecken, um die Gottheit gnädig zu stimmen. Und im Alten Testament gab es auch ein Opfersystem und da wurden auch Lämmer geschlachtet und das war aber alles symbolisch. Und dann heißt es aber, es wird irgendwann jemand kommen. Das wird ein Mensch sein, das wird kein normaler Mensch sein, sondern es wird ein Mensch sein, der vollkommen ohne Sünde ist. Und das war eben Jesus und deswegen musste er auch von einer Jungfrau geboren werden. Das ist nicht irgendwie ein Zusatzgimmick, den wir auch noch glauben müssen, weil das irgendwie dann noch ein bisschen abgefahrener ist oder so, sondern das musste notwendigerweise so sein, damit die Sünde an ihn in der Weise nicht weiter vererbt wird. Und bei diesem Lamm war es wichtig bei den Israeliten, dass es absolut rein war. Es durfte nicht irgendein Makel an sich haben. Und das war eben schon das Bild darauf, dass Jesus jemand sein würde, der ohne Makel ist. Und er hat dann sein Leib, seinen Körper als Opfer gegeben, damit wir nicht bestraft werden. Man kann immer nur diesem Ereignis sich versuchen, durch verschiedene Bilder und Gedanken anzunähern. Also das drückt dieses Opfer aus, dass stellvertretend ein Opfer gebracht wurde. Und dann müssen wir uns von der anderen Seite nähern, was war die Motivation von Jesus dahinter? Warum ist er für uns in den Tod gegangen? Und die Antwort ist, weil er dich und mich so sehr liebt. Und das haben wir als Christen schon sehr oft gehört und deswegen müssen wir uns das immer wieder neu in Erinnerung rufen. Ich habe da noch ein Bild mitgenommen, vielleicht mal die nächste Folie bitte. Ich weiß nicht, diesen Mann werdet ihr nicht kennen. Das ist ein französischer Polizist. Dort werden die als Offiziere bezeichnet bei der Gendarmerie. Und im Jahre 2018, kann man sich ja schon gar nicht mehr erinnern, weil da so viele Sachen passiert sind, hat ein islamistischer Terrorist mehrere Menschen als Geiseln genommen. Dann hat er sich irgendwo verschanzt und hat viele gehen lassen und war noch eine Geisel übrig. Und hat dieser Polizist gesagt, ich lasse mich für diese Geisel austauschen. Und dann ist die Frau ist freigekommen, er ist in den Supermarkt reingegangen und dann hat tatsächlich dieser Terrorist ihn umgebracht. Und es wurde dann gesagt, ja, das war seine Einstellung, er hat sich für Schwächere eingesetzt und er hat in diesem Fall sein Leben gegeben für diese Frau. Was für einen moralischen Anspruch muss man als Mensch haben? Ich meine, natürlich ist er nicht davon ausgegangen sofort, dass er sterben wird, aber er hat es in Kauf genommen, dass das passieren könnte. Und er hätte das nicht machen müssen. Es gibt keine Anweisung bei der Polizei, wenn noch einer übrig ist, dann wer von euch macht das jetzt? Sondern das hat er freiwillig gesagt, er war ein stellvertretender Kommandant auch von der Einheit oder die dort gedient haben. Und es drückt etwas aus von der Einstellung, die Jesus uns gegenüber hat. Ich werde mich für euch hingeben. Denn die Strafe Gottes über die Sünde ist gerecht und sie muss getilgt werden. Und entweder sind wir es selbst, dann wird es nur die Auferstehung der Ungerechten geben, oder jemand anders nimmt die Strafe, die Schuld auf sich und das ist das Lamm Gottes und das ist Jesus. Das heißt, er, der Gerechte, wurde zu den Ungerechten gezählt und uns wird jetzt seine Gerechtigkeit zugesprochen, wenn wir das glauben, wenn wir das im Glauben annehmen. Das ist diese Macht der Identifikation, dass man sich so identifizieren kann mit jemandem anders, dass Gott sagt, und das spreche ich dir dann zu. Das heißt, es hat ein Tausch stattgefunden. Statt Strafe bekommen wir jetzt Frieden. Uns wird dadurch vergeben. Und das gibt es in keiner anderen Weltreligion. Und leider wird auch das nicht mehr in den großen Kirchen so gelehrt. Es gibt noch Kirchen, wo es das gibt, aber ich habe jetzt gerade noch mal neulich wieder im Internet gelesen von einer Pfarrerin, die hat dann das Ostergeschehen erklärt. Und da ging es nur darum, dass Jesus gelitten hat und dass Gott sich dadurch mit allen Leidenden identifiziert. Das ist natürlich auch irgendwo wahr. Ja, Gott weiß, was Leid bedeutet dadurch, aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Die Wahrheit, weshalb Jesus gestorben ist, ist, dass er freiwillig sich hat hinrichten lassen als stellvertretendes Lamm Gottes für unsere Schuld. Und dadurch hat er dem Tod und auch dem Teufel die Macht genommen. Der Teufel, der als bösartige Kraft in dieser Welt wirkt. Wir lesen Hebräer 2,14. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Und hier haben wir diesen wunderbaren Zusammenhang zwischen dem Weihnachtsfest und dem Osterfest. Der sündlose Gott wird Mensch, stirbt für uns, ist der erste Gottmensch, der im Totenreich ist, aber nicht wegen seiner eigenen Schuld, sondern wegen der Schuld von uns. Das heißt, er war ja gar nicht schuldig. Und das ist auch der Grund, weshalb er am dritten Tag von Gott von den Toten auferweckt wurde. Deswegen hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das ist jetzt das Starke. Und das wird er auch mit dir machen, wenn du an Jesus glaubst und wenn dir deine Schuld vergeben ist und wenn du ein Gerechter geworden bist durch den Glauben an ihn. Und das Starke ist, jetzt lesen wir ja auch, dass dort dem Tod oder dem Teufel die Macht genommen wurde, dass wir Sklaven der Angst vor dem Tod waren. Und in der Regel laufen wir nicht jeden Tag mit Todesangst rum. Aber so wie Krankheit im Grunde genommen eine Vorstufe zum Tod ist, ist auch die Angst, die wir im Alltag haben, eine Vorstufe vor diesem letzten Tag, ja, wo wir Angst vor dem Tod haben können. Und das ist jetzt das Geniale. Man kann in diesem Leben schon frei werden von dieser Todesangst. Und auch wenn wir trotzdem mit Herausforderungen konfrontiert sind, Für uns ist der Tod nicht das gleiche Schrecknis wie für andere Menschen. Das heißt, wir können in diesem Leben schon anders leben als Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Und deswegen ist diese Hoffnung auf die Auferstehung ist nicht irgendwas so, naja, dann, wenn ich dann irgendwann in 50 Jahren mal sterbe, dann wird das wohl besser laufen. Nein, wenn du heute Jesus im Herzen hast, kannst du schon heute ohne Angst vor dem Tod leben und dadurch auch ein anderes Leben führen. Damit sage ich nicht, dass ich nicht auch Angst hätte oder wir als Christen nicht auch vor Dingen Angst haben, aber es ist ein anderer Grundton, mit dem wir durchs Leben gehen. Wir wissen, dass wir nach dem Tod bei Gott sein werden und das macht so vieles anders. Und deswegen ist die Frage, ist dir vergeben oder versuchst du selbst gerecht zu sein? Bist du schon ein Gerechter oder bist du selbst gerecht? Ja, das heißt, versuchst du selbst gerecht zu werden. Und deswegen nochmal die nächste Folie, ist diese Frage hier an uns alle. Glaubst du das? Glaubst du das? Und da ist so wichtig zu wissen, das Wort Glaube bedeutet im Neuen Testament nicht einfach nur etwas für wahr halten, das bedeutet es auch. Und da ist es auch schon eine gewisse Hürde, erstmal das zu glauben, ja, dass dort jemand für mich gestorben ist, der Gottes Sohn ist und so weiter. Aber Glaube bedeutet im Neuen Testament Vertrauen. Vertraust du darauf, dass das stimmt? Und es geht noch weiter. Vertraust du mir dein Leben an? Das ist das alles Entscheidende. Glaube bedeutet Vertrauen im Sinne von Anvertrauen. Und jeder hier, der Kinder hat, die schon einen Führerschein gemacht haben, kennen sicherlich das interessante Gefühl. Also wenn man vorher, ist man selbst gefahren und die Kinder sind mitgefahren. Und dann kommt der erste Moment, wo dann die Seite gewechselt wird. Das heißt, Vater oder Mutter sitzt auf dem Beifahrersitz und das Kind fährt auf einmal. Was braucht man da? Vertrauen. Ich weiß noch, als ich meinen Führerschein hatte oder die Führerscheinprüfung gestanden habe, hat mein Vater sicherheitshalber noch mal eine Testfahrt mit mir gemacht. Wir hatten so einen fetten Opel-Rekord und das war ihm wohl irgendwie dann, weiß ich nicht. Ich weiß noch, ich kam einmal nachts aus der Disco dann irgendwann und bin dann leider am rechten, also da, wenn man in die Garage reinfährt, einmal so längs gefahren. Das war also nicht ganz unbegründet. Auf jeden Fall, Vertrauen bedeutet hier Anvertrauen. Glaube bedeutet, ihm das Leben anzuvertrauen. Und das bedeutet, dass man sagt, so, ich bin mein Auto bis jetzt selbst gefahren. Jesus, ich gehe jetzt auf den Beifahrersitz und du darfst jetzt mein Auto fahren. Und ist das dann nicht genau das Gleiche? Da ist so ein leichtes Bibbern da. Wo fährt der jetzt mit mir hin? Weil wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist das ja erstmal, dass du sagst, okay, ich habe gehört, der soll ganz gut drauf sein, das Leben mit Gott soll besser sein, aber wo fährt der jetzt mit dir hin? Ich kann nur sagen, ich bin jetzt seit 30 Jahren auf dem Beifahrersitz und er hat mich quer durch die Welt gefahren, unter anderem von Braunschweig nach Lienthal. Die menschliche Fahrt dauerte nur fast ungefähr 2 Stunden, aber er hat mich durchs Leben gefahren und ich kann nur sagen, er hat mich überall gut hingefahren. Ja? Und wir sagen das ja auch, wenn wir auf der Straße mit Leuten sprechen, dass ich sage, ich habe im Mai vor 30 Jahren Jesus persönlich kennengelernt und 30 Jahre später bin ich immer noch so begeistert, dass ich mit wildfremden Menschen auf der Straße darüber spreche und da wundern die sich dann auch drüber. Also das kann ich dir nur versichern, wenn du Jesus dein Leben anvertraust, wird er dich an Orte fahren, wo du sagst, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich hier mal sein werde, aber das ist eine super Sache. Und das bedeutet, wenn du Jesus sein Leben anvertraust, wirst du als Gerechter auferstehen und er fährt dann mit dir in die Ewigkeit. Und das ist diese Osterhoffnung, die wir als Christen haben und die meisten von euch auch schon erlebt haben. Aber wenn du das noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dich einladen, heute diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich lasse Jesus auf den Fahrersitz meines Lebens Autos. Und für alle anderen, die ihr aber Jesus schon kennt, ladet Menschen dazu ein, auch diesen Schritt zu gehen. Wir haben Alpha, wir haben verschiedene Gottesdienste, man kann jeden Sonntag jemanden mitnehmen. Traut euch darüber zu sprechen, nächsten Sonntag das Frühlingsfest sich einfach mal ganz mutig mit an den Stand ranstellen und dann den Nachbarn so vorbeiwinken und so. Ja, genau. Also, ne, man kann verschiedene Sachen machen, um darauf aufmerksam zu machen, woran man glaubt. Und nochmal, wir sind so gefangen in unseren Alltagsproblemen und wie wird das Wetter heute Nachmittag und so weiter, ja. Aber das alles Entscheidende ist, dass wir alle sterben müssen. Und dass wir alle die Hoffnung auf die Auferstehung haben können. Und das ist das Beste und Wichtigste, was wir brauchen. Deswegen hat die christliche Kirche irgendwann mal diesen Osterfeiertag auch eingeführt. Und wir dürfen uns daran erinnern, was für ein Geschenk wir von Jesus bekommen haben. Viele Milliarden Menschen auf der Welt irren durch Ideologien, Philosophien, Religionen und würden sich wünschen, das zu haben, was wir haben dürfen. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass wir als Gerechte auferweckt werden. Das ist das größte Geschenk für uns. Und das kann ich uns immer nur wieder nahelegen und davon weiterzusagen und sich darüber zu freuen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte euch jetzt einfach für euch nochmal beten und natürlich auch dich fragen, wenn du heute hier bist, hast du schon diese Hoffnung auf die Auferstehung? Hast du die tief im Herzen? Weißt du, dass du als Gerechter auferstehen wirst? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu gehen und Jesus das eigene Leben anzuvertrauen. Steht doch gerne auf und ich möchte gerne für euch beten und euch auch zu dieser Entscheidung einladen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Jesus geschenkt hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns so sehr geliebt hast und liebst, dass du dich hast eintauschen lassen, so wie dieser Polizist. Dass du gesagt hast, ich gehe in den Tod, damit ihr frei seid. Ich gebe mein sündloses Leben, damit euch vergeben wird. Ich lasse mich zu den Ungerechten zählen, damit ihr gerecht werdet. Wir danken dir, Jesus, für dieses Geschenk. Ich bete, dass du uns diese Dankbarkeit einfach neu ins Herz schreibst und dass diese Dankbarkeit so überfließend wird, dass wir anderen davon weitersagen, von dieser Hoffnung auf die Auferstehung, die wir haben dürfen. Danke für dieses Osterfest, Herr. Und ich möchte für jeden beten, der heute Morgen hier ist und noch nicht diese Hoffnung auf die Auferstehung in seinem Herzen hat, der noch nicht weiß, werde ich als Gerechter oder Ungerechter auferweckt. Und das ist nicht etwas, was durch Kirchenmitgliedschaft gelöst wird oder durch Gutes tun oder durch Spenden, sondern nur, indem man Jesus das eigene Leben anvertraut. Und deswegen möchte ich dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du jetzt auch im Livestream zuschaust oder wenn du dir das später nochmal anguckst, wie beantwortest du diese Frage? Und wenn du zu den Gerechten gehören möchtest, wenn du möchtest, dass dir vergeben wird, wenn du die Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben haben möchtest, dann lade ich dich ein, heute dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es muss nur ein Gebet vom Herzen sein. Und wenn du sagst, ja, ich kann das glauben und ich will diesen Schritt gehen, dann möchte ich dir gerne ein Gebet vorsprechen, das diese Lebensübergabe an Jesus beinhaltet. Und wenn das eine Entscheidung ist, die du treffen möchtest, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute mit uns zu gehen. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach tatsächlich herausfordern. Wenn du heute hier bist und diesen Schritt gehen möchtest, dann heb einfach mal kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du innerlich dieses Gebet von Herzen mitsprechen möchtest. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte und der Jesus zum Herrn seines Lebens machen möchte? Heb einfach kurz deine Hand für Gott und für mich als äußeres Zeichen und dann wollen wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir zu sprechen, auch zu Hause, wenn ihr da zuguckt oder es später seht. Gott wird euer Gebet beantworten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Wenn du diesen Schritt das erste Mal gegangen bist, das erste Mal so von Herzen gebetet hast, dann melde dich gerne bei uns über E-Mail oder eben auch jetzt, indem du nach dem Gottesdienst zu mir kommst, damit ich dir die nächsten Schritte zeigen kann. Und wir wollen jetzt einfach Gott nochmal die Ehre geben und ihm danken dafür, dass er uns so gerettet hat.